Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Schönheit strahlt von innen, aber sie wird von außen in Form gebracht. Dieses Bonmot stammt nicht von mir persönlich, sondern von der Schweizer Autorin Brigitte Fuchs. Wir betrachten jetzt das Äußere, wie man sein Gesicht verändern kann. Durch Botox-Spritzen zum Beispiel, wie es diese Frau seit einigen Jahren macht.
So oberflächlich wie das klingt, muss ich ganz ehrlich sagen, andere schminken sich, andere gehen ins Solarium oder kaufen sich schicke Klamotten. Ich bin von Anfang an immer so gewesen, vielleicht auch dadurch, dass ich viel mit Menschen arbeite. Ich finde, man kann in Würde altern und wenn ich jetzt finde, ich bin älter und ich fühle mich dann besser mit Botox, dann finde ich es angebracht, dass ich das mir spritzen kann oder spritzen lassen kann.
Jeder Mensch möchte schön aussehen. Manch einem ist das wichtiger als anderen, aber ich denke, niemand kann sich von ein bisschen Eitelkeit freisprechen. Recht vielen Menschen reicht nicht, was eine Gesichtscreme oder Make-up erreicht. Sie wählen invasivere Methoden. Per Botox-Spritze die Zornesfalte glätten, die Lippen mit Hyaluronsäure aufspritzen oder per Laser Narben entfernen. Vieles ist möglich, um die äußere Erscheinung dem eigenen Wunsch anzupassen, aber welche Risiken bergen solche Eingriffe? Worauf sollte man achten, bevor und auch nachdem man sich zum Beispiel die Lippen aufgespritzt hat? Und wo liegen die Grenzen von Botox, Hyaluronsäure und Laser? Um diese Fragen geht es in dieser Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unsere Expertin ist die Dermatologin Professorin Claudia Borelli vom Uniklinikum Tübingen. Sie leitet dort die Einheit für ästhetische Dermatologie und Laser und ist Mitglied der interdisziplinären Sprechstunde für vaskuläre Malformationen. Unter anderem ist sie auch Vizepräsidentin der European Society for Aesthetic Dermatology. Herzlich willkommen, Frau Professorin Borelli.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Fangen wir doch mal mit dem Bekanntesten an. Ich glaube, das ist Botox. Was kann man mit Botox alles machen im Gesicht?
Ja, es geht letztendlich darum, das war jetzt in der Einspielung schon mal aufgefallen, dass es nicht um die Veränderung des Gesichtes geht, sondern dass wir eben mit Botulinum die Veränderung, die durch das Alter kommt, aufhalten können. Das heißt, es geht darum, dass eben eine Falte, die durch Mimik entsteht, sich nicht dauerhaft eingraben muss.
Das heißt, man kann etwas ändern, man kann es aber nicht komplett neu machen oder man kann nur die Falten ein wenig lindern quasi oder vorne vorwegnehmen?
Es kommt darauf an, wann man es einsetzt. Wenn jetzt jemand kommt, der in einem höheren Lebensalter ist und schon starke Falten hat, dann wird ein Teil dieser Falten sich wieder zurückdrängen lassen, ein anderer Teil wird bleiben. Wenn jemand rechtzeitig darüber nachdenkt, also im Alter von vielleicht 40, 45, wie er altern möchte und dann Botulinum eingesetzt wird, dann kann man die Faltenbildung verhindern. Also es ist eher eine präventive Geschichte, wenn man rechtzeitig beginnt, sodass die Falten sich nicht dauerhaft eingraben.
Also lieber zu früh. Also
naja, nicht zu früh, aber früh genug drüber nachdenken. Also nicht die 25-Jährigen, die kommen sollen, behandelt werden. Die sollte man nochmal nach Hause schicken als Arzt, sondern einfach so um den 40. Geburtstag herum denken sehr viele Frauen und Männer darüber nach, wie wollen sie weiter mit ihrem Gesicht sozusagen im Alter leben. Und das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um das dann beim Arzt mal nachzufragen.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Frau gesprochen, die sich das nämlich genau überlegt hatte und seit einigen Jahren sich regelmäßig Botox oder Sie sagen Botulinumtoxin ins Gesicht spritzen lässt. Wir haben sie am Anfang der Sendung schon mal kurz gehört. Hier erzählt sie genauer, wie oft und warum sie das machen lässt.
Also ich wollte das erste Mal Botox ausprobieren, weil ich fand, dass ich selber müde aussehe und ich durch viele Freundinnen oder durch meinen Beruf schon Erfahrungen damit gesammelt habe oder mir Menschen ansehen konnte, die es genutzt haben, frisch auszusehen. Und ja, dann bin ich in eine Praxis in Wiesbaden gegangen, habe mich beraten lassen und habe angefangen, Botox in die Krähenfüße injizieren zu lassen und bin seither sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Da war ich 45 Jahre alt. In den letzten Jahren, je nach Stress, würde ich jetzt mal ganz ehrlich antworten, kommt es drauf an. Manchmal hält es 6 Monate. Wenn jetzt aber die dunkle Jahreszeit kommt, man viel Stress hat, wenig in die Sonne kommt, kann es auch vorkommen, dass ich mir einbilde, ich muss es schon nach 4 Monaten oder nach 3 Monaten injizieren lassen. Aber das ist das eigene Gefühl. Also ich kenne Freundinnen, die oben in der Stirn das hineininjizieren, dann das Auge runtersackt. oder dass irgendwas getroffen wird, dass man erstarrt oder blaue Flecke oder die Lymphe geschwollen werden und dass das Augenlid oder unten alles dick geschwollen wird, habe ich noch nie erlebt. Aber ich lasse mir ja auch nicht in die Lippen oder sowas Botox injizieren oder Hyaluron. Ich mache das ja für mich. Ich mache das ja nicht für Freunde oder meinen Mann, sondern ich finde einfach, dass ich frischer aussehe. Und ich mache es definitiv auch nicht, um mich selber zu verjüngen, sondern wirklich dieses Gefühl, ich gucke in den Spiegel, man sieht nicht an, dass ich Zwillinge habe oder der Hund gerade Mist gebaut hat oder die Kunden anstrengend waren, sondern einfach, ich mache es für mich. Und wenn ich dann in den Spiegel gucke und nach 1-2 Tagen sieht man, dass das Gesicht geglättet ist, habe ich auch ein anderes Selbstwertgefühl.
Dann habe ich ein anderes Selbstwertgefühl. Frau Borelli, hören Sie das öfter von Ihren Patienten und Patientinnen?
Ja, natürlich. Das merkt man auch, wenn die zurückkommen. Da gibt es auch Studien dazu, dass sich die Anwendung von Botulinum im Gesicht auch, dass das antidepressiv wirkt, also dass Depressionen besser werden, weil wenn man negativen Ausdruck nicht machen kann, dann gibt das auch eine gewisse Rückkopplung ans Gehirn und man fühlt sich besser. Das ist studiendatentechnisch schon bewiesen. Also es gibt dem Selbstbewusstsein einen gewissen Push immer dann, wenn man etwas Positives für sich tut. Und das wird ja, hat die Dame ja schön beschrieben, das wird von ihr so empfunden, dass es sich günstig auswirkt und dadurch fühlt sie sich auch besser. Und das sehen wir sehr viel bei Patienten.
Ja. Sie hat auch gesagt, dass sie das regelmäßig machen lässt, mal 6 Monate, mal 5 Monate. Das ist ja so, dass man das bei Botulinumtoxin oder Botox oder Botulinum, wie Sie das nennen, dass man das auch regelmäßig machen muss. Warum ist das so und wie wirkt das eigentlich?
Mhm. Ganz kurz einmal, Botox ist sozusagen ein Produktname, deswegen verwende ich es nicht, sondern Botulinumtoxin ist eigentlich der Wirkstoff. Also das gilt für alle Produkte und Botox ist von einer einzelnen Firma, das hat sich jetzt umgangssprachlich durchgesetzt. Das nur einmal voran.
Alles klar.
Dann zu Ihrer Frage. Also letztendlich ist es so, dass Botulinumtoxin die Wirkung ungefähr bis zu einem halben Jahr hält im Körper. Und dann ist alles wieder wie vorher. Der Muskel kann wieder kontrahieren. Wir wissen ja ganz genau, wie die Wirkung ist, dass es dazu führt, dass an der motorischen Endplatte der Synapse, also da, wo der Muskel die Message bekommt, kontrahier dich, da wird eben die Botenstoffausschüttung verhindert durch das Botulinumtoxin. Und nach einem halben Jahr ist das aber wieder alles wie vorher und der Muskel kann wieder kontrahieren. Das heißt, die Beobachtung der Dame zwischen 4 und 6 Monaten hält die Wirkung an. Das ist richtig. Bei jüngeren Patienten ist es meistens, das ist alle halbe Jahre ungefähr oder manche kommen auch nur einmal im Jahr zu mir beispielsweise in die Sprechstunde und das reicht sogar für den Ausdruck. Aber je älter man wird, umso eher muss man vielleicht alle 4-5 Monate, wenn man die positive Wirkung behalten will, behandeln.
Jetzt hatte die Frau, die wir eben gehört haben, selber gesagt, sie hat keine Komplikationen erfahren. Sie hat aber von verschiedensten gehört. Was kann denn da schiefgehen, wenn man sich das spritzen lässt?
Wir klären die Patienten ja vorher an einem anderen Tag schriftlich auf, wie bei einer Operation. Das ist ja ein minimalinvasiver Eingriff, aber ein Eingriff in einen gesunden Körper. Und deswegen muss der Patient wissen, was an Nebenwirkungen entstehen kann. Also man kann ein Hämatom, einen kleinen Bluterguss an der Einstichstelle haben. Das ist höchst selten. Dann klären wir darüber auf, das hatte sie auch erwähnt, dass Augenbrauen bei der Behandlung der Stirn etwas tiefer kommen können, also herabsacken können. Oder auch, es gibt auch Fälle, wo das Lid, das ist zwar sehr selten, aber das Lid kann an einer Seite auch mal etwas hängen. Das kann man dann behandeln, gerade dieses Herabsacken des Lides. Das heißt, immer dann, wenn man eine Nebenwirkung hat, sollte man direkt wieder zum Arzt gehen und das anschauen lassen, weil vieles können wir abmildern. Da ist eben genau der Ansatz der, man spritzt nicht zu viel als behandelnder Arzt, gerade in die Stirn, sondern man versucht ja den Ausdruck der Patienten günstig zu beeinflussen. Im Alter fängt alles an, ein bisschen zu hängen und die Gesichtszüge werden negativer. Und wir versuchen eben mit dem Botulinumtoxin den Ausdruck günstig zu beeinflussen, dass eben das alles wieder ein bisschen höher geht. Die Augenbrauen gehen nämlich im Normalfall durch die Behandlung der Glabella-Region, der Zornesfaltenregion an der seitlichen Ecke etwas nach oben. Und dadurch sehen die Patienten frischer aus, wie nach einem Urlaub, also einfach erholt.
Ja, das ist ja das, was sie gesagt hatte, was sie beschrieben hatte. Wer kann denn das machen? Wer darf denn das machen, dieses Botulinum spritzen? Und was würden Sie empfehlen?
Also grundsätzlich ist das eine Behandlung, die in ärztliche Hände gehört. Das ist ein zugelassenes Medikament, auch für die Behandlung der Glabella-Region und anderer Regionen ist das zugelassen und dann gehört es auch in ärztliche Hände. Es ist nicht richtig, wenn das irgendwelche anderen Berufsgruppen spritzen würden, also jemand, der dafür nicht ausgebildet ist. Insbesondere sind natürlich für die Haut und das Unterhautfettgewebe Dermatologen und plastisch-ästhetische Chirurgen diejenigen, die das Gebiet beherrschen. Dann gibt es aber auch andere Ärzte, auch zum Teil Ärzte, die einfach studiert haben, aber keinen Facharzt gemacht haben, die dann in die Richtung der sogenannten Schönheitschirurgie oder Schönheitsmedizin gehen. Das muss man eben als Patient genau hinterfragen. Wem sitze ich denn da eigentlich gegenüber? Was hat der für eine Ausbildung? Also im Idealfall hat der behandelnde Arzt als Dermatologe ein sechsjähriges Studium gemacht und dann eine fünfjährige Facharztweiterbildung und dann noch sich geschult speziell in diesem Bereich. Wir machen ja als Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie diese Kurse, die eben die Ärzte genau darin schulen, dass sie wissen, worauf es ankommt, damit die Spritze nicht sofort eingesetzt wird, sondern dass man erstmal versteht, was passiert denn beim Altern, wie muss man die Patienten beraten und worauf muss man achten, damit sie dann das Altern auch günstig beeinflussen können.
Das heißt, wenn jemand sagt, er ist ein Schönheitsarzt oder eine Schönheitsärztin, dann steckt da gar nicht eine bestimmte Fortbildung oder sowas dahinter. Genau. Das ist ein Ausdruck, den man sich so ausdenken kann.
So ein selbst gemachter Begriff. Das ist dann eigentlich sozusagen kein Facharzt für irgendeine Fachrichtung. Sondern da sollte man genau drauf achten, ist das jemand, der wirklich einen Facharzt gemacht hat, dann hat er ja die Basis für ein Fach schon mal und dann setzt man eben mit bestimmten Zertifikaten nochmal etwas drauf. Also wir zertifizieren als ADK im Grundkurs für ästhetische Dermatologie und Kosmetologie und in Aufbaukursen dann die Ärzte, sodass die das Gebiet auch wirklich beherrschen. Die haben sich vorher da mal von der Basis an mit beschäftigt und darauf würde ich jetzt als Patientin oder Patient achten.
Ich hatte ja gesagt, dass ich glaube, dass Botox oder Botulinumtoxin das bekannteste ist. Inzwischen hat man den Eindruck, dass Hyaluronsäure auch sehr populär ist, sehr beliebt. Wie funktioniert die? Was macht die Hyaluronsäure?
Hyaluronsäure wird dort eingesetzt, auch in unterschiedlichen Produkten, also hat unterschiedliche Hebekraft, dort, wo das Gesicht im Altern flacher wird oder herabsackt. Also gerade bei Frauen wird der Jochbogen, diese Region, flacher oder die Kieferregion, da nimmt der Kiefer wirklich als Knochen ab und dadurch verändert sich das Gesicht. Aus einer herzförmigen oder ovalen Form wird ein Viereck. Und daran sieht man ganz klar das Alter von Menschen.
Die macht es also alles runder oder?
Nee, flacher. Also die Hyaluronsäure macht Volumen an bestimmten Stellen, wo wir es einsetzen. Da muss man genau wissen, wo ist es sozusagen relativ ungefährlich, wo sind die Gefäße, worauf muss man achten. Deswegen muss man ja das eben auch wirklich lernen, wo man injizieren darf. Und dann kann man eben wieder jugendlichere Gesichtszüge von der Tiefe aus sozusagen formen. Dann im Zweiten, das eine ist Volumen, das Zweite ist, dass die Hyaluronsäure auch wirklich einen hautverjüngenden Effekt hat. Also es wird Kollagen aufgebaut. Das heißt, wir spritzen nicht irgendwie flach Falten weg. Das ist nicht nur dort irgendwie ein Mehr an Volumen, sondern es macht auch etwas in der Haut und verjüngt die Haut.
Und wer da muss ich da auch zum Arzt gehen oder wer darf das spritzen?
Ja, grundsätzlich sollte man, wenn man drüber nachdenkt, immer zum Arzt gehen, weil wenn man eine Nebenwirkung hat, dann möchte man ja auch, dass derjenige das beherrscht. Es gibt aber auch Heilpraktiker, die das machen. Ich glaube, das ist nicht deren Kernkompetenz. Insofern bin ich als Ärztin da nicht so dafür, dass das so erlaubt ist, ganz klar. Und dann ist leider momentan das so, dass wir zum Teil Patienten sehen, wo die eine Freundin das der anderen gespritzt hat und man hat sich das Produkt im Internet bestellt. Das ist, oder auch ganz andere Berufsgruppen. Beispielsweise hatte ich meine Patientin, die war vom Friseur behandelt worden. Das ist natürlich eine klare Überschreitung der Kompetenzen des Berufes, weil jeder soll ja das machen, was er wirklich kann und nicht darüber hinausgehen.
Mhm. Ist das denn kein Medikament, dass man das nur an einen Arzt bekommt, Hyaluronsäure?
Na, bestellen heutzutage im Internet kann sich jeder alles letztendlich, ob er dann das wirkliche Produkt erhält oder ob es dann einfach nur ein Fake-Produkt ist, was so verpackt wurde. Das gibt es nämlich auch nicht zu wenig. Das weiß man dann nicht. Wir bestellen natürlich bei den Firmen direkt und rechtlich gesehen sind das keine Medikamente, sondern Medizinprodukte. Also der Name sagt schon, sollte eigentlich ärztlich angewendet werden. Aber grundsätzlich sind die natürlich frei erhältlich und deswegen kommt das auch in die falschen Hände und dann dürfen wir Ärzte uns aber mit den Nebenwirkungen auseinandersetzen und für die Patienten das dann wieder möglichst gerade biegen, soweit das dann eben zum Teil auch nur möglich ist.
Und es gibt ja einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Medikamenten und Medizinprodukten. Medikamente werden viel härter getestet und geprüft, bevor sie auf die Zulassung bekommen, auf den Markt kommen dürfen, ne?
Genau.
Medizinprodukte, das ist ja viel weniger Prüfung.
Das ist völlig richtig. Deswegen achten wir auch ganz besonders darauf, welche Produkte wir verwenden. Wir fragen die Firmen immer, welche Studiendaten haben sie, weil es gibt Produkte, die werden auf den Markt gebracht, CE-zertifiziert. Das muss eine Firma eben tun, ein CE-Zertifikat beantragen und dann kann ein Produkt auf den Markt. Und es gibt also 250 verschiedene Fillerpräparate, von denen definitiv nicht alle gut sind und schon gar nicht gut getestet sind. Und deswegen sollte man immer das auch hinterfragen als Patientin und Patient. Was wollen Sie mir denn sozusagen injizieren? Und auch nachfragen, ist das ein gutes Produkt? Und da auch sich ein bisschen informieren. Das kann man auch selber tun natürlich, wenn man das nochmal überprüfen möchte, dass man einfach mal guckt, was ist denn das für eine Firma? Und es gibt ein paar sehr gute Firmen, die sehr groß sind. Das heißt nicht, dass kleine Firmen jetzt automatisch schlecht sein müssen, aber man sollte immer hinterfragen, was gibt es denn da an Daten, wie lange ist das Produkt denn auf dem Markt und was sind da die Ergebnisse. Und nicht alles, was so auf einer schönen Website einem gezeigt wird, muss wahr sein.
Und wie ist das bei der Hyaluronsäure? Botox baut sich ja mit der Zeit wieder ab, aber Hyaluronsäure, bleibt die für immer oder baut die sich auch mit der Zeit ab?
Nein, die Hyaluronsäuren sollen mit der Zeit auch wieder abgebaut werden, aber wir kommen sozusagen, wenn wir die Patienten anschauen, dann ist es so, dass es nie ganz auf dieses Niveau, wo es mal war, zurückgeht, sondern es bleibt ja eben diese hautverjüngende Wirkung. Von den Firmen wird so gesagt, dass die beispielsweise nach anderthalb Jahren aus dem Gewebe wieder weg sind. Aber wenn man, ich habe es jetzt gerade am Wochenende auf einem Kongress der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft vorgestellt, es gibt Studien, da hat man auch 10 Jahre nach Injektionen mit Hyaluronsäureprodukten diese noch mit Magnetresonanztomographie, also MRT im Gewebe nachgewiesen. Das heißt, es ist nicht so, dass dass alles von diesen Produkten, was injiziert wird, auch automatisch alles wieder weggeht. Und deswegen muss auch genau überlegt werden, wo injiziert man, ist das eine gute Stelle und ist das dann sozusagen auf Dauer auch möglichst unproblematisch.
Kommen wir noch kurz zu den Lippen. Also Lippen aufzuspritzen ist im Moment auch sehr angesagt. Womit werden die aufgespritzt?
Auch zum Großteil mit Hyaluronsäure. Trotzdem ist das natürlich ein Trend, den ich als Dermatologin schon hinterfragen möchte. Es gibt natürlich die Situation, wenn Frauen älter werden, dass die Lippe sehr stark abflacht und dass dadurch das einfach älter aussieht, das Lächeln verändert sich und dass da dann eine kleine Menge an Hyaluronsäure, um sozusagen den ursprünglichen Zustand wieder eher zu erreichen, sinnvoll ist. Das kann ich nachvollziehen. Diesen Trend, ganz dicke Ober- und Unterlippen zu spritzen, die in keinster Weise mehr natürlich aussehen, den finde ich nicht gut. Da sollte man auch als Arzt sich überlegen, wobei man mitmacht, ob das sinnvoll ist für die Damen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben jetzt jemanden in der Leitung. Guten Tag. Hallo?
Hallo?
Ja, guten Tag.
Hallo.
Sie sind im Radio. Sie sind die Erste, genau. Ihre Frage.
Ja, ich bin Mitte 60 und ich habe so eine steile Falte. Ich wollte mal fragen, ob man, die stört mich. Und ich wollte fragen, ob man das abmildern kann durch Spritzen.
Also prinzipiell ist das so, dass Frau Borelli, Professorin Borelli natürlich nicht eine Diagnose hier auf dem Sender stellen kann. Nee. Aber sie kann ja generell was sagen in ihrem Alter, wie das ist mit, ich nehme an, das ist auf der Stirn die Falte?
Genau, so eine Konzentrationsfalte. Ne?
Genau, genau. Ich gebe mal weiter an die Expertin.
Danke.
Ja, sehr gerne. Also steile Stirnfalte, im Zweifelsfall eben eine Glabellafalte. Die würden wir zunächst mal mit einer Injektion von Botulinumtoxin, also Botox oder einem vergleichbaren Präparat mildern. Und dann sieht man nach 14 Tagen, wie gut hat das gebessert, reicht das aus oder benötigt man noch weiteres. Es ist eben immer ein Unterschied, ob eine Falte schon eingegraben ist. Aber auch diese Falten lassen sich deutlich mildern, wenn man eben die Muskelaktivität der Muskeln, die da diese Falte formieren, für eine Zeit lang lähmt und dadurch die Faltenbildung bessert. An der Region kann man die Muskeln wirklich lähmen, in der Zornesfaltenregion. Dann können sie eine Zeit lang nicht mehr böse gucken. Das braucht man, wenn man Kinder erzieht oder vielleicht verheiratet ist. Aber manchmal kommt man auch ohne aus.
Frau Stiller, das ist ja dann auf jeden Fall eine Option. Warum möchten Sie das denn machen?
Weil mich das irgendwie stört. Ich habe sonst nichts gegen Alter, aber diese Falte, die finde ich, die macht mich irgendwie anders, als ich mir das vorstelle.
Ja, Sie sehen sich selber freundlicher, als Sie dann aussehen.
Genau, genau sowas.
Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute.
Ja, danke schön.
Wiederhören.
Tschüss.
Wenn ich da was kurz zu sagen darf, das ist ganz typisch, dass Patienten eben gar nicht sich an der Gesamtalterung ihres Gesichtes stören, sondern es gibt eine Region, die im Fokus ist. Und es geht eben, das hat die Dame ja jetzt schön gesagt, es geht eben um den Ausdruck. Mhm. Sie fühlt sich nämlich eigentlich anders und guckt vielleicht unbewusst böse und ist innerlich total entspannt. Und das ist es, was die Patienten dann stört und was zu einer Behandlung führt.
Das hat ja auch die Dame gesagt, die wir am Anfang in der Sendung gehört haben, dass sie sagt, ich will nicht jünger aussehen, sondern ich will entspannter aussehen. Ich will erholter aussehen, frischer. Ne?
Das innere und äußere Bild des Patienten, des Menschen, das muss zusammenpassen, damit man sich gut fühlt. Und die Leute kommen zu uns, zu den Behandlungen, weil sie eben einen anderen Ausdruck haben, negativeren Ausdruck haben, als sie eigentlich innerlich fühlen. Und dann passt es nicht zusammen und dann wird eine Behandlung nachgesucht.
Erleben Sie denn auch, dass Patienten oder Kunden oder Kundinnen, wie auch immer man sie nennen will, zu Ihnen kommen, die noch relativ jung sind und dann Ihnen ein Bild hinhalten und sagen, so möchte ich aussehen?
Also erstmal dazu, wir Ärzte behandeln Patienten und keine Kunden. Wir machen auch nicht irgendwas, weil jemand uns Geld auf den Tisch legt, sondern das ist eben genau der Punkt. Das ist nicht etwas, was man sich erkauft, sondern da geht es eben um eine kompetente Beratung bezüglich Hautalterung. Wenn jetzt jemand kommt, der den Wunsch hat, also beim Friseur ist es ja gang und gäbe, dass man kommt und sagt, man will diese Frisur von dieser Schauspielerin vielleicht haben und der Friseur kommt damit zurecht als Arzt, muss bei uns sofort die Alarmglocke losgehen, weil das ist eigentlich nicht das Normale, dass man genau aussehen will wie jemand anderes. Manchmal ist es ja nur ein Beispiel, dass man gerne eine bestimmte, sozusagen vollere Lippen haben möchte, wie eine bestimmte Schauspielerin oder sowas. Das geht dann noch, aber ansonsten gibt es eben eine Erkrankung, die Dysmorphophobie, wo ein Mensch eben eine eingebildete Hässlichkeit hat. Also er fühlt sich hässlicher, als er objektiv ist. Und diese Patienten, die kann man auch natürlich mit einer ästhetischen Behandlung nicht bessern, sondern die benötigen eine Beratung durch einen Psychologen oder Psychiater, weil das hat mit dem Selbstbild des Menschen zu tun. Das heißt, wenn jemand zu jung ist für eine Behandlung, und das gibt es immer wieder, dass jemand kommt, wo wir eben eigentlich sagen müssen, dieses Thema, das ist erstens noch zu früh und zweitens sehe ich das so nicht, wie Sie das sehen, dann leisten wir uns auch den Luxus, den Patienten eben nicht zu behandeln und eben an die richtigen Stellen zu verweisen. Weil man kann eine Dysmorphophobie eines Patienten nicht bessern durch die ästhetischen Behandlungen. Da geht es um das Innere und das Selbstbild und das muss eben die dafür richtige Disziplin der Medizin, die Psychiatrie, dann lösen.
Wir haben aber auch ein paar konkrete Fragen von Hörern und Hörerinnen bekommen. Das eine, da geht es um starke Augenschatten, ob es da Möglichkeiten gibt.
Möglichkeiten gibt es immer. Das ist gar nicht so eine profane Frage. Da muss man eben wirklich den Patienten vor sich haben und sehen. Augenschatten kann es geben, weil die Augenhöhle eben das Fett verliert. Beim Altern sackt das Fett weiter nach unten. Und dann gibt es eben eine Schattenbildung, weil das Licht tiefer in diese Höhle, die Augenringe sozusagen dann zu sehen sind, reinfällt. Das heißt, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass es eine Pigmentierung ist. Es gibt gerade bei dunkleren Hauttypen, also Hauttypen aus dem arabischstämmigen Raum oder aus dem südlichen Mittelmeerraum, dass es häufig auch mit dem Altern braune Pigmentierung um die Augen gibt. Und je nachdem, was es nun ist, muss man genau anschauen, gibt es unterschiedliche Methoden. Wenn es um die Pigmentierung geht, dann kann man zum einen mit Augencremes herangehen, die antipigmentierend wirken, also Kosmetika, oder aber auch mit Chemical Peeling bei Ärzten, die das beherrschen, also insbesondere Dermatologen. Wenn es um die herabgesunkenen Augenringe geht, also letztendlich die sogenannten Hollow Eyes im Englischen, also das wird eben einfach alles tiefer, dann gibt es Ärzte, die da Hyaluronsäure injizieren in der Region. Das ist aber eine gefährliche Region.
Oh ja, wollte ich gerade sagen.
Für Hyaluronsäure muss man genau wissen, wie das funktioniert. Oder aber auch, manchmal ist auch eine operative Lösung das Beste, nämlich eine Unterlidstraffung, die beseitigt das Problem, weil das Fett, was herabgesackt ist, dann wieder an die Stelle kommt, wo es hingehört und man eben eine gewisse Straffung macht. Also das ist ein einzelner Eingriff, eine Unterlidstraffung.
Sowas machen Sie selber ja nicht. Da muss man dann wahrscheinlich zu einem Chirurgen oder einer Chirurgin gehen.
Insbesondere die plastischen Chirurgen, die machen diese Operationen. Aber es gibt auch einzelne Augenärzte, die das beherrschen. Aber es gibt auch Dermatologen, die ums Auge herum operieren, weil sie auch das gelernt haben. Also Oberlidstraffung ist noch dermatologisch zum Teil gut machbar. Unterlidstraffung ist dann etwas, was komplexer ist. Da würde ich an Ihrer Stelle dann eben auch zum plastischen Chirurgen gehen oder zum Augenarzt.
Noch eine kurze Frage. Was sind Filler?
Filler sind eben entweder Hyaluronsäure-Filler oder eben andere Präparate. Calciumhydroxylapatit gibt es noch und Polylactat. Und Filler sind eben Füllmaterialien, die wir in die Haut zur Hautverjüngung und zum Volumenverlust injizieren. Also dermale Filler, so heißt es eigentlich, sind eben die Hyaluronsäure-Spritzen.
Wir haben bisher über verschiedene Methoden gesprochen, mit denen Falten geglättet werden, Lippen voller werden, Haut jünger aussieht. Dabei geht es meist darum, das Selbstwertgefühl aufzubessern. Auch junge Menschen lassen zunehmend ihr Gesicht verändern, um es ihrem Schönheitsideal anzunähern. Verstärken die sozialen Medien diesen Trend? Dr. Hilpert ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Düsseldorf und Duisburg. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie und er interessiert sich für genau dieses Thema schon länger. Guten Tag, Herr Dr. Hilpert.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Wenn man auf junge Menschen guckt, sagen wir mal so über 18, aber unter 30, wie groß ist da das Interesse an Schönheitseingriffen wie Botox, Lippen aufspritzen und so weiter? Steigen die Zahlen über die Jahre? Man hat den Eindruck.
Also wir in unseren Praxen beobachten schon, dass wir mit jüngeren Patienten konfrontiert werden, beeinflusst sich die sozialen Medien. Ich möchte kurz erklären, warum ich mich schon als plastischer Chirurg länger damit beschäftige. Ich bin nicht nur plastischer Chirurg, sondern auch Vater dreier Kinder und habe das beobachtet, wie die Nutzung sozialer Medien praktisch junge Menschen beeinflussen kann. Deswegen interessiere ich mich so sehr für das Thema.
Ja, was Sie...
Wir haben natürlich eine Zunahme beobachtet. In den letzten Jahren, 2016, 17, 18, hatten wir diese Zunahme beobachtet und das praktisch bezeichnet als die Generation Selfie, weil die Menschen immer mehr, besonders junge Menschen, mit ihrem Selbst, mit ihrem eigenen Bild konfrontiert werden durch die Nutzung sozialer Medien.
Und weil dann auch mehr davon gepostet wird. Und was ganz meinen genau. Sie denn, Social Media wie TikTok und Instagram, welche Rolle spielen die da?
Also es spielt eine immer größere Rolle. Social Media gab es ja in dem Sinne schon immer. Früher haben wir die Zeitschriften gelesen, die Bunte, die Gala und da wurden die Menschen durch beeinflusst. Heutzutage liest natürlich kaum noch einer der jungen Menschen eine Zeitschrift, sondern sind den ganzen Tag oder häufig sehr, sehr viele Stunden am Tag in den sozialen Medien online. wo sie dann häufig konfrontiert werden mit sehr, sehr schönen Menschen, computergenerierten Bildern oder durch Filter veränderten Bildern. Und so verliert man irgendwann mal das Bild für die eigene Generation. Wenn man zum Beispiel in der Pubertät steckt und nur noch schöne Menschen ohne Pickel sieht, dann ist das nicht die Realität. Letztendlich durchlebt ein Mensch diese Veränderung in ganz jungen Jahren. Deswegen muss man als Arzt besonders vorsichtig sein, wenn junge Leute kommen. Das wurde ja auch gerade schon angesprochen, das Dysmorphophobie-Syndrom. Mhm. Häufig sind dann die jungen Leute einfach mit sich unzufrieden, auch wenn sie selber Filter anwenden und das häufiger am Tag von sich selber Bilder posten. Und da müssen wir uns nichts vormachen, Frau Sartori, das machen auch wir. Nur wir schicken nette Bilder aus dem Urlaub und nicht da, wo wir besonders hässlich drauf sind, sondern wir müssen auch schön aussehen. Nur junge Menschen sind nicht so gefestigt in ihrem Selbstbild. Und dann werden sie praktisch morgens beim Zähneputzen oder abends, wenn sie sich dann abgeschminkt haben, mit ihrem normalen Bild konfrontiert, was nicht mehr diesen Filtern entspricht. Und dann bemerken sie Sachen, die sie vielleicht verändert haben wollen.
Man verbindet ja auch mit der Pubertät, dass man da anfängt, dann seine Eltern weniger wichtig zu finden und immer mehr darauf zu achten, was die Peer Group, also die Menschen um einen herum, die Freunde von einem denken. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch dadurch geprägt.
Ja, diese ganze Generation wird dadurch geprägt. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch in den letzten Jahren, bedingt durch dieses aufgekommene Thema, diese Body Positivity Bewegung, die aber noch in der Minderzahl ist. Ne? Und Menschen möchten halt nach einem guten Aussehen streben. Und natürlich fängt dann auch das an, wenn man Bilder von sich postet, auf denen man nicht perfekt ist oder nicht so gut aussieht, dann fängt das Mobbing an den Freundeskreisen an. Die sagen, Mann, wie hast du ausgesehen? Du hast ja Augenringe oder guck mal deine Nase und solche Geschichten. Da wird man natürlich sehr stark beeinflusst, besonders wenn man diese Bilder schickt, die für alle ja immer reproduzierbar und nachschaubar sind, bis aufs kleinste Detail zu beurteilen sind.
Jetzt kann man ja sich vornehmen, als Eltern das Selbstwertgefühl der eigenen Kinder möglichst positiv zu beeinflussen, zu unterstützen. Was könnte denn die Gesellschaft machen oder die Politik? Gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie vielleicht abzumildern?
Ja, wir von den Fachverbänden, die großen Fachverbände für Fachärzte von plastischen Chirurgen, also ich war Präsident der DGEPC, da haben wir diese Petition angefangen, die wir Anfang des Jahres im Bundestag eingereicht haben, die zurzeit noch bewilligt werden muss. Wir kämpfen für die Kennzeichnungspflicht von digital veränderten Bildern, also gefilterten Bildern. Wenn man die dann im Internet zeigt, auf Social-Media-Kanälen, muss da eine Kennzeichnung hin, das wurde digital bearbeitet, Körpermerkmale wurden verändert. Oder auch computergenerierte Bilder. Heutzutage kann man gar nicht mehr unterscheiden, ist das ein realer Mensch oder ist das eine Person, die von einem Computer als ideal hergestellt wurde. Wenn wir das schaffen, die Kennzeichnung zu erreichen, dann kann man zumindest sehen, auch junge Menschen, so differenziert sind junge Menschen, guck, das ist nicht die Realität, das wurde bearbeitet, wer weiß, wie die in Wirklichkeit aussehen.
Gute Idee. Hoffentlich wirkt es. TikTok, Insta und Co. überfluten junge Menschen mit Bildern von Menschen, die zu perfekt sind, um wahr zu sein. Das macht etwas mit den Usern. Oft macht es sie nämlich unzufrieden mit dem eigenen Aussehen. Welche Folgen das hat und wie eine Kennzeichnungspflicht von bearbeiteten Bildern das vielleicht ändern könnte, darüber sprach ich mit Dr. Hilpert, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Düsseldorf und Duisburg und glücklicher Vater, sage ich jetzt mal.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich bin jetzt verbunden mit dem ersten Hörer.
Ja, Dietze Kai.
Hallo, guten Tag.
Aus der Lausitz rufe ich an, aus Hoyerswerda. Ich habe eine kurze Frage.
Ja.
Ich habe seit 4 Monaten, lasse ich mich mit einem Bionic-Laser behandeln. Das ist wohl ein Kaltlaser. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viel Ahnung davon. Da wird auch Hyaluron eingearbeitet und ich bin 58 Jahre und möchte aber trotzdem schön sein und ich muss sagen, das Ergebnis ist sehr gut, ich bin total zufrieden. Dennoch wollte ich gerne mal fragen, ob das eine bekannte Behandlungsart ist und ob das in Ordnung geht, weil ich habe nun leider nur das Ergebnis, aber das ist sehr schön.
Na, das ist ja schon mal gut und Sie sprechen genau die Richtige, weil Professorin Borelli ist nämlich Laserexpertin. Geht mal weiter.
Ja, ich würde jetzt gerne an dieser Stelle nicht über Produktnamen sprechen. Es gibt sehr viele gute Produkte und Methoden, mit denen man Haut verjüngen kann. Und ich freue mich für Sie, wenn Sie ein günstiges Ergebnis haben. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Haut verjüngen kann, also Kollagen aufbauen kann mit diversen Lasergeräten. Deswegen sollten wir nicht über ein Produkt an dieser Stelle, glaube ich, sprechen. Das wäre ja so unlautere Werbung, die machen wir nicht.
Nee, aber vielleicht können Sie mal, wir haben nämlich über das Laser noch gar nicht gesprochen und haben einige Mails dazu bekommen. Prinzipiell, wie funktioniert denn das? Ich kann mir vorstellen, dass ein Laser eine Narbe wegmacht, aber kann er wirklich das ganze Gesichtsfeld irgendwie jünger aussehen lassen?
Also es gibt ganz verschiedene Lasergeräte und Möglichkeiten. Man muss erstmal verstehen, was macht denn ein Gesicht älter? Das ist nicht nur die Falte, das sind eben auch Hautschäden, die dazukommen, also Gefäße, Teleangiektasien entstehen, die kann man mit einem entsprechenden Lasergerät beseitigen. Dann kommen Lentiginis, also Altersflecken dazu, braune Flecken, die mögen die wenigsten Menschen im Gesicht und an den Händen, die kann man wieder mit einem anderen Laser bessern. Und dann gibt es natürlich Laser, mit denen man wirklich Kollagen aufbauen kann, auch neuere Geräte, wo wir gar nicht mehr abtragen. Also die eine Variante ist, wir tragen ab, machen also der Haut eine gewisse definierte Wunde. Das funktioniert beim Chemical Peeling genauso. Wir setzen eine definierte Wunde und dadurch macht die Haut Wundheilungsvorgänge und macht dann wieder Kollagen und sieht jünger aus. Das heißt, ein definierter Schaden, den der Arzt beifügt, macht die Haut wieder schöner. Und das gibt es mit abtragenden Lasergeräten. Da wäre zu nennen CO2-Laser und Erbium-Jag-Laser. Und dann gibt es aber auch neuere Geräte, wo wir gar nicht mehr die Hautoberfläche verletzen müssen, sondern durch die Haut durchschießen in die entsprechende Schicht. Wir haben keine wirkliche Wunde und die Haut verjüngt sich in den Monaten danach dann auch. Hm. Das heißt, da gibt es wirklich schöne Möglichkeiten. Und dann ist immer die Frage, was möchte der Patient mitmachen? Also möchte der die maximale Verjüngung erreichen, dann braucht er ein tiefes Chemical Peeling oder ein Skin Resurfacing, eine Laserabtragung des gesamten Gesichts auf einmal. Dann hat er so eine Zeit, wo er nicht unter die Leute gehen kann, von einer Woche bis 14 Tagen. Und dann regeneriert sich die Haut, ist am Anfang gerötet und er sieht aber oder sie sieht 15 Jahre jünger aus. Das können wir machen. Allerdings, wir hatten vorher das Thema Selfies und Internet. Das ist das, was heutzutage wenige Menschen sich leisten wollen, dass sie so lange nicht repräsentabel aussehen oder auch der Beruf spielt eine Rolle. Das heißt, häufig sind es deswegen eben die minimalinvasiven Methoden, mit denen wir verjüngen, wo wir eben schrittweise das erreichen und nicht ganz so diese 15 Jahre, sondern wo es dann eben ein paar Jährchen weniger sind, die wir verjüngen, aber so, dass der Patient sich gut fühlt und zufrieden ist mit dem Ergebnis.
Aber wenn Sie die verschiedenen Methoden jetzt genannt haben, dann höre ich da auch raus, so als Fazit, wenn man sowas sich überlegt, dann auf jeden Fall sich den richtigen Arzt, die richtige Ärztin suchen und das gründlich besprechen, weil man wirklich für jeden Patienten einzeln gucken muss, was passt.
Genau, man muss eben, das ist nicht ein, wir zücken sofort die Spritze, wenn jetzt jemand zu mir zur Beratung kommt, sondern ich gucke mit einer ganz, ganz großen Lupe die Menschen mir erstmal an. Ich schaue mir ihre Mimik an, gucke, wie sich das Gesicht bewegt und höre auch, was der Patient oder die Patientin sich denn wünscht. Die zeigen nicht immer auf die Stelle, wo eigentlich das Hauptproblem liegt. Und dann berate ich eben sozusagen ganzheitlich. Es geht eben über Lichtschutz, es geht über die Hautschäden bis zur Ernährung, nicht rauchen. All das ist Anti-Aging, wenn man es richtig betreibt. Und dann kommt eben erst die Behandlung dazu. Und dann fängt man eben mit dem an, je nachdem, wie das Budget des Betroffenen ist. Das ist ja nicht immer unendlich, sondern dann arbeiten wir heraus, was ist denn am wichtigsten oder wovon würde diese Patientin jetzt am meisten profitieren in der Behandlung. Und dann kommen die Patienten zum Teil eben über Jahre immer mal wieder und lassen etwas behandeln, was sie dann stört. Nicht immer das Gleiche, sondern manchmal kommt ja was Neues dazu. Und dann altern sie auf Dauer eben begleitet optimaler. Jeder von uns altert. Aber es sollte eben möglichst positiv sein, dass man sich dabei auch gut fühlt. Darum geht's.
Herr Dietze, vielen Dank für Ihre Erfahrung und schön, dass das bei Ihnen so gut geklappt hat. Auf Wiederhören. Bis demnächst. Wir haben jetzt Herrn Liebel in der Leitung. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Schön, dass Sie angerufen haben. Haben Sie eine Frage?
Ja, meine Frage geht an die Frau Professor Borelli. wird in Tübingen oder auch sonst irgendwo gegen Falten weiterhin Microneedling eingesetzt?
Ja, das machen wir und das tun wir sogar sehr gerne, weil Microneedling eine sehr gute Methode ist, die auch für den Patienten sehr sicher ist. Man kann sie ganzjährig durchführen und wir machen das zum Kollagenaufbau, also gegen Falten bei Hautalterung und wir machen es auch sehr viel bei Narben, bei jungen Menschen, die eben beispielsweise nach Akne Narben bekommen haben. Das ist bei uns eine tägliche Behandlung. Das kann man ja zum einen mit kleinen Geräten, die man eben Niedlinggerät machen, was aber anders ist als das, was Patienten sich selber im Internet bestellen können, weil wir eine andere Nadellänge benutzen für unsere Behandlung. Das ist ja eine blutige Prozedur und das muss steril sein. Man muss dann auch die Nachbehandlung optimal beraten. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass das Microneedling kombiniert wird mit Radiofrequenz, also in Geräten. So analog zum Lasern kann man das dann setzen. Und das ist eine tolle Methode, die wir erst seit ein paar Jahren eben haben und die sehr erfolgreich eingesetzt wird.
Können Sie noch mal kurz sagen, was Microneedling ist? Wie das funktioniert, weil Sie jetzt auch sagten, blutig und dann hörte ich Nadeln.
Ja, also Microneedling ist eine Methode, bei der man erst den Patienten desinfiziert und dann mit einem Gerät, einer Rolle oder Walze, wenn man das herkömmliche Needling benutzt, über die Haut des Patienten rollert, ungefähr 7-mal an jeder Stelle, sodass es kleine Wunden gibt. Die Nadellänge ist beispielsweise zwischen 1,5 und 2,5 mm in der Tiefe. Und je nach Druck, den man anwendet, kann man also der Haut kleine Wunden beibringen. Natürlich haben die Patienten vorab eine anästhesierende Creme bekommen, weil das ist keine Wellnessbehandlung. Das tut sonst ein bisschen weh, aber dann ist das gut erträglich, dass das jeder aushält. Und das geht ja auch schnell vorbei. Dann desinfizieren wir das und danach tragen wir dann in Kombination Wirkstoffkosmetik, also Cosmeceuticals auf, wenn es gerade um das Anti-Aging geht, dass wir dann beispielsweise Hyaluronsäure so in die Haut hineinbringen, ohne dass wir eine Spritze ansetzen müssen, sondern durch die kleinen Kanäle der Wunden kommt dann die Hyaluronsäure nicht nur auf die Haut wie bei einer Creme, sondern etwas tiefer hinein. Und dadurch potenziert sich die Wirkung und das macht man so alle 6 bis 8 Wochen, meistens so 4-mal. Und da kann man auch eine sehr schöne Verjüngung der Haut erreichen und auch diese Jugendlichkeit, der sogenannte Glow, kommt dann eben etwas zurück.
Alles klar. Herr Liebel, vielen Dank für die Frage. Hat uns zu vielen guten Antworten geführt. Alles Gute Ihnen. Und jetzt haben wir eine Hörerin aus Stuttgart. Hallo, guten Tag.
Mein Name ist Erika Gunthardt. Ich komme aus dem Raum Stuttgart. Schönen Dank an den Deutschlandfunk und auch an Frau Professorin Borelli. Es geht um Narbenbehandlung und zwar, ich hatte vor circa 2 Monaten einen schweren Unfall, Sturz auf nasser Straße mit starken Platzwunden. Ich bin genäht worden und zwar zwischen Nasenöffnung und Oberlippe. Meine Oberlippe ist jetzt ein bisschen kräftiger wie vorher durch die Behandlung. Es ist so, die Narbe ist circa 1,5 cm lang, aber verläuft nicht vertikal, sondern etwas kurvig. Meine Frage dazu: Kann diese Narbe ganz abgeflacht werden? Mhm. Und welcher Facharzt wäre in dieser Hinsicht am besten geeignet?
Mhm. Also da wären Sie an sich bei uns Dermatologen richtig, aber auch bei plastisch-ästhetischen Chirurgen. Wir würden Sie zunächst jetzt einmal anschauen, um eben die Narbenabheilung begleitet zu machen. Man kann auch viel machen mit anderen Methoden, ohne dass man irgendwas behandelt. Also mit Massage, mit geeigneten Cremes, Narbencremes, mit Narbenpflastern. Und da wären Sie bei uns sozusagen richtig. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man weiß, diese Narbe verändert sich jetzt nicht mehr, dann kann man über Narbenkorrekturen sprechen, zum Teil mit Microneedling, zum Teil mit Laser, zum Teil auch operativ. Und das machen sowohl Dermatologen wie auch plastisch-ästhetische Chirurgen. Früher hat man gesagt, eine Narbe muss erst mal 1 Jahr alt sein. Vorher macht man gar nichts. Das ist heutzutage nicht mehr üblich, sondern Sie dürfen gerne frühzeitig sich beraten lassen, damit Sie eben die Narbe bestmöglichst verheilen lassen.
Also gut, dass Sie jetzt schon gefragt haben und dann können Sie ja gucken, dass Sie einen Arzt, eine Ärztin Ihres Vertrauens in Ihrer Gegend finden. Vielen Dank für die Frage und alles Gute für Sie. Guten Tag, Frau Litschel, Sie sind jetzt dran.
Guten Tag.
Hallo, Ihre Frage.
Ja, bei mir ging es primär um Aknenarben. Da wollte ich sagen, wie man sie am besten behandelt. Ich habe natürlich jetzt von Microneedling auch gehört. Und Radiofrequenz wurde noch erwähnt, wenn ich da richtig sehe.
Gebe ich nochmal weiter.
Was ist das genau?
Genau, also Aknenarben kann man grundsätzlich eben auch mit den erwähnten Methoden Microneedling in Kombination mit Radiofrequenz. Also das gibt es dann in verschiedenen Geräten gemeinsam. Da kommt dann sozusagen noch elektrischer Strom dazu. Das braucht man nicht zwingend, aber es ist eine Möglichkeit, das auch noch zusätzlich anzuwenden. Und dann natürlich auch ein abtragender Laser, wo wir eben auch wieder eine definierte Wunde setzen, also fraktionierte Lasertherapie. Auch damit können wir Aknenarben bessern. Alternativ, man muss es immer ganz genau anschauen, wie sieht denn die Narbe oder der Patient mit den Narben aus, an welcher Stelle ist das. Alternativ kann man auch mal Hyaluronsäuren injizieren, wenn die Narben nur wenige sind und man die etwas heben muss. Auch das ist eine Option. Das heißt, pauschal kann man es nicht sagen, aber da haben wir gute Möglichkeiten heutzutage, den Hautzustand zu bessern. Es ist keine Einmalbehandlung üblicherweise, sondern meistens eben auch alle 2 Monate und ungefähr 4 Behandlungen. Und dann hat man meistens eine sehr gute Besserung erreicht für die Patienten.
Frau Litschel, wir hoffen, das hat Ihnen geholfen. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und hoffentlich klappt das. Alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Jetzt haben wir Frau Gleim in der Leitung. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie anrufen. Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist folgende. Ich habe eine schwer mehrfach behinderte Tochter, die Hämangiome am ganzen Körper, am schlimmsten aber im Gesicht hat. Mhm. Und eines dieser Hämangiome sitzt direkt unter dem Nasenloch und wächst zusehends. Meine Frage ist, wie groß wäre eine Maßnahme, um dieses Hämangiom zu verkleinern, damit sie nicht zunehmend mit der Nasenatmung behindert ist?
Mhm. Können Sie noch einmal kurz erklären, was ein Hämangiom ist, Frau Borelli? Mhm.
Gerne. Also das sind letztendlich Blutschwämmchen. Also typisch sind Hämangiome bei Neugeborenen oder auch gerade frühgeborene Babys haben das. Ich höre eher heraus, Ihre Tochter ist bereits etwas älter. Das heißt, grundsätzlich können wir alle Hämangiome mit Laser, wenn sie noch relativ klein sind, behandeln und mit geeigneten Lasergeräten wie Farbstofflaser oder anderen Gefäßlasern wieder verschließen oder verkleinern. Das sind ja Gefäßvermehrungen. Aber wenn es sehr viele Hämangiome am Körper sind, müsste man erstmal nachschauen, woran liegt denn das? Das heißt, da sollten Sie unbedingt mit Ihrer Tochter einen Dermatologen aufsuchen, dass man erstmal die Diagnose hat, warum entstehen die Hämangiome und dann kann man es geeignet behandeln. Also ein Lasereingriff wäre ja nicht so gravierend, wenn es noch klein genug ist. Das sehe ich jetzt durchs Radio leider nicht. Würde ich Ihnen gerne bei helfen. Ansonsten kann man natürlich auch Hämangiome operativ behandeln. Aber das muss man immer in der Situation sehen. Ideal ist, wenn es mit Laser geht, weil es dann ohne Narben abgeht. Dass man eben dieses Gefäß immer wieder verkleinert und dann eben das Gefäß am Ende verschließt.
Frau Gleim, es gibt also Optionen. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und wir drücken Ihnen und vor allem Ihrer Tochter die Daumen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Frau Borelli, jetzt kam einmal oder zweimal kurz das Wort Chemical Peeling. Wie funktioniert das?
Mhm. Chemical Peeling ist eine Methode, bei der wir bestimmte Säuren, das können Fruchtsäuren sein, Glykolsäure, Salicylsäure oder auch andere Säuren, auf die Haut auftragen. Und das kann ganz oberflächlich sein, wie bei Aknebehandlung. Da setzen wir eben oberflächliches Chemical Peeling ein. Da geht der Patient nach der Behandlung raus und ist nur leicht gerötet. Aber dann gibt es auch Säuren, die die Haut tiefer abtragen können, wie ein Phenolpeel beispielsweise. Das wird nur in einer Vollnarkose gemacht. Da gibt es nur wenige Experten auch weltweit, die das machen. Und das führt dann zu einer richtigen Hautverjüngung, wo dann nach 2 Wochen die Haut sehr gerötet zunächst sich wieder neu bildet und dann aber keine Falten oder Zeichen von Hautalterung mehr zeigt. Das ist eine ganz tolle Methode der Hautverjüngung auch.
Hm. Jetzt müssen wir zum Abschluss nochmal über das Geld reden.
Gerne.
All diese Sachen, muss ich die selber bezahlen?
Also alles, was nur der Schönheit dient und nicht der Gesundheit. Das muss man als Betroffener selber bezahlen. Die Krankenkassenbeiträge dienen ja dazu, dass man Krankheiten behandeln kann durch den Arzt. Und wenn jetzt, wir hatten jetzt vorhin die Dame, die wegen ihrer Tochter mit Hämangiom angerufen hat. Das ist so ein wunderbarer Grenzfall. Wenn es sozusagen aufgrund einer Erkrankung das Hämangiom da ist, dann ist das eine Krankenkassenleistung. Wenn es aber jetzt später im Leben entsteht und es nur eine senile Angiome, also Altersangiome sind, dann muss man es wiederum selber zahlen. Das heißt, es ist so, manchmal gibt es Grenzfälle, aber reine Schönheit wie Falten, das ist das Problem des Einzelnen. Und da muss er auch sein eigenes Geld für einsetzen. Und das ist auch aus meiner Sicht richtig. Das hat ja auch nichts mit der Allgemeinheit zu tun, sondern das Geld der Krankenkassen soll ja auch für die Erkrankungen reichen.
Schönheit kommt von innen, wird aber von außen in Form gebracht. Diesem Bonmot der Schweizer Autorin Brigitte Fuchs sind wir heute gefolgt und haben über verschiedene Methoden der Schönheitsbehandlung im Gesicht gesprochen. Möglichkeiten, Grenzen und Risiken. Vielen Dank an Sie, Professorin Claudia Borelli, für Ihre Erläuterungen, für Ihre Antworten. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Anmerkungen. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.